Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren, da hatte ein deutscher Film bei der Berlinale den Goldenen Bären gewonnen. Gelbe Briefe von Regisseur Ilker Çatak. Der Film erzählt von einem Ehepaar aus der türkischen Theaterszene, das auch Kurse an der Uni gibt, sich politisch positioniert und dann durch staatliche Repressionen seine Existenz verliert.
Wir wurden suspendiert. Unsere Kurse wurden gestrichen. Die Einschreibungen wurden gestoppt. Und unsere Verträge wurden aufgelöst.
Aufgrund der Tatsache, dass Sie nur 6 der vorhergesehenen 12 Wochenstunden Lehrtätigkeit erbracht haben? Wegen herablassender und beleidigender Bemerkungen, die Persönlichkeitsrechte verletzt haben?
Wir denken, dass vermutlich unsere Haltung zum Krieg der Grund ist.
Der Jubel bei der Preisverleihung gestern Abend war riesengroß. Ilker Çatak, der für seine Oscar-nominierte Produktion Das Lehrerzimmer zahlreiche Auszeichnungen bekommen hatte, war ehrlich überrascht.
Als der Wim den Film angekündigt hat, ging es hinter mir los und ich habe mich halt so, weil ich halt so deutsch wie ich bin, so immer so leise, seid leise, der redet gerade. Und das war schon schräg, aber es war halt in dem Moment auch wirklich schwierig, seine Euphorie zurückzuhalten, weil wir wir wussten nicht, dass wir heute den Goldenen Bären gewinnen, wirklich nicht. Und es war einfach überwältigend in dem Moment.
Silberne Bären gingen unter anderem an die Schauspielerin Sandra Hüller, die vielen als Favoritin galt. Mit der Preisverleihung sind die diesjährigen Filmfestspiele zu Ende gegangen und ich möchte jetzt mit unserer Filmkritikerin Katja Nikodemus ein bisschen Bilanz ziehen. Katja, ein politischer Film hat also den Goldenen Bären gewonnen. War das ein Signal der Jury? Denn Jurypräsident Wim Wenders war ja mit seiner Aussage, das Kino solle sich aus der Politik raushalten, da war er ja sehr in die Kritik geraten.
Ehrlich gesagt war das auch mein erster Gedanke, als der Preis verkündet wurde, dass hier die Jury sich ja gegen den Vorwurf immunisieren will, sie denke unpolitisch. Wobei übrigens die Äußerung von Wenders von seinen Kritikerinnen und Kritikern aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Das macht man ja gerne bei solchen Diskursdebatten. Und Wenders sagte wirklich, also Filmschaffende könnten nicht wirklich das Feld der Politik betreten. Sie müssen sich aus der Politik heraushalten, denn wir sind das Gegenstück zur Politik. Das hat er gesagt. Das wurde verkürzt und aus dem Zusammenhang gerissen und ihm um die Ohren gehauen. Und vor diesem Hintergrund lässt sich, glaube ich, auch der Goldene Bär etwas verstehen.
Ist Gelbe Briefe denn ein würdiger Preisträger?
Also würde ich schon, auf jeden Fall, aber vielleicht ein bisschen vordergründig politisch eben. Also dieses Künstlerpaar, du hast ja eben schon beschrieben, das lebt ja mit seiner Tochter in Ankara und als die beiden ihre Jobs verlieren, da ziehen sie zu Oma nach Istanbul und der Film ist auf Türkisch in Deutschland gedreht und Berlin und Hamburg stellen eben Ankara und Istanbul da. Das steht dann so auch auf der Leinwand jetzt. Ja, Ankara wird gespielt eben von Berlin. Und das ist alles eigentlich ein interessanter Kunstgriff, aber das Geschehen, ja, das rückt nicht wirklich dadurch näher an uns heran, sozusagen nach Deutschland. Und die im Drehbuch angelegte Bedrohung und Paranoia, ja, die gehen eigentlich nicht in die Bilder ein. Also Gelbe Briefe bleibt für mich dann doch eine interessante Versuchsanordnung.
Es ist ja, ich habe schon gesagt, der erste deutsche Film, der einen Goldenen Bären gewonnen hat, seit dem Triumph von Fatih Akins Film Gegen die Wand im Jahr 2004. 22 Jahre ist es also her. Warum gab es denn so lange keinen deutschen Film mehr, der den Hauptpreis in der Berlinale gewonnen hat?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich würde sagen, erstmal ganz platt, weil im Mai, also das nächste große Festival nach der Berlinale, Cannes stattfindet. Die Filmfestspiele von Cannes, die wie ein Bildermagnet halt die großen Autorenfilme an sich ziehen. Und im vergangenen Jahr war das eben zum Beispiel In die Sonne schauen, der Jahrhundertfilm oder Jahrhundertreigen von Mascha Schlinski. Oder 2015 Toni Erdmann, die scharfsinnige Tragikomödie von Maren Ade, eben auch mit Sandra Hüller. Aber trotzdem, das deutsche Kino hat schon auf der Berlinale immer wieder große Preise gewonnen. Also Christian Petzold und Angela Schanelek zum Beispiel 2-mal Silberne Bären für Regie, großen Preis der Jury, Andreas Dresen, Ulrich Köhler. Also es stand schon hier immer wieder gut da, wie auch übrigens in diesem Berlinale-Jahrgang.
Der zweitwichtigste Preis, der Silberne Bär, großer Preis der Jury heißt er, der ging an den Film Kurtuluş des türkischen Regisseurs Emin Alper. Da geht es um eine Clan-Fehde in einem abgelegenen türkischen Dorf. Auch Gelbe Briefe, das hattest du ja gerade gesagt, ist auf Türkisch gedreht. Gibt es denn weitere Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Filmen?
Ja, das ist schon interessant. Also es gibt sozusagen einen unterirdischen oder auch oberirdischen, beides Zusammenhang. Also Ilka Çatak, der Gewinner des Goldenen Bären, der war ja, unter anderem wurde er durch seinen Kollegen Emin Alper zu diesem Film, diesem Bärenpreisträger, inspiriert worden. Denn Emin Alper hatte solche gelben Briefe bekommen. Der war als Regierungskritiker ins Visier der türkischen Autoritäten geraten. Und Ilka Çatak hat ihm auch das Drehbuch zu Gelbe Briefe gezeigt. Und Emin Alpers Film Kurtuluş jetzt, der spielt eben ganz anders als in der Großstadt. Der spielt jetzt wirklich in der tiefsten Provinz, du hast es ja auch schon angedeutet, in einem namenlosen Dorf. Und das Oberdorf steigert sich ja in Fanatismus und Hass gegen das Unterdorf hinein. Und zudem versetzen auch ominöse Terroristen das Dorf in Aufruhr. Man weiß nicht, wofür die kämpfen oder was die wollen. Es bleibt sehr abstrakt. Und der Film hat schon sehr wuchtige Bilder, also das verwinkelte Lehmdorf, die majestätische Berglandschaft, archaische Menschen, die sich in Aberglaube und Gewalt abtriffen, die Frauen, die sozusagen zwischen den Positionen der Männer hin und her gerissen sind. Aber der Film hat letztlich keine wirkliche Perspektive. Also diese beeindruckenden Bilder haben keine Haltung. Die Kamera schaut sich mal hier und mal da um und sie verliert sich. Man weiß nicht wirklich, aus welcher Sicht das erzählt wird. Und das bleibt dann irgendwie so ein Vakuum, trotz der Wucht.
Nach den Vorwürfen gegen das Festival zu Gaza zu schweigen, also diesem offenen Brief von mehr als 80 Filmschaffenden, über den wir ja auch berichtet haben, da gab es gestern Abend bei der Preisverleihung auch politische Äußerungen. Umweltminister Carsten Schneider hat offenbar den Saal verlassen, nachdem der Regisseur Abdallah Al-Khatib der Bundesregierung eine Beteiligung am Völkermord in Gaza vorgeworfen hatte in einer pro-palästinensischen Rede. Wie haben sich denn die Festivalleitung oder auch die Jury oder auch andere Ausgezeichnete gestern Abend verhalten?
Also es gab mehrere politische Äußerungen, auch zu Gaza oder vor allem zu Gaza. Auch die Gewinnerin des Kurzfilmpreises, eine libanesische Regisseurin, äußerte sich kritisch, aber deutlich. Moderator Abdallah Al-Khatib, der ja eben die Flagge mit auf die Bühne gebracht hat von Palästina. Aber ich muss sagen, die Moderatorin Desiree Nussbusch, die hat souverän durch den Abend geführt. Sie hat moderiert, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Sie versuchte immer wieder einzuordnen. Sie fand immer wieder auch versöhnliche Überleitungen. Und zu Beginn, das fand ich das Wichtigste, da hielt die Berlinale-Leiterin Tusha Tatl eben eine, man muss es wirklich sagen, souveräne Rede, in der sie einerseits dieses polarisierte Festival als Ausdruck von Meinungsfreiheit und ja Demokratie bezeichnete, aber eben auch vor Hass und Desinformation warnte. Also sie hat das Festival auch wirklich gegen Kritik verteidigt, sich auch in bestimmte Form der Kritik verwehrt. Und sie hielt auch ein leidenschaftliches Plädoyer für die Kraft des Kinos. Also sie sagte sehr schönen Satz, wir sitzen im Dunkeln und blicken auf die Welt durch die Augen der anderen. Und so ähnlich hat sich auch Wim Wenders geäußert. Insofern fand ich das wirklich eine nach diesen ganzen Turbulenzen irgendwie dann doch gute Preisverleihung, auch wenn sie wieder polarisiert hat.
Wie sieht denn dann deine Gesamtbilanz dieses Jahr aus? Also wie hat sich Berlinale-Chefin Tusha Tatl in ihrem zweiten Jahr geschlagen?
Ja, in diesem zweiten Jahr ist sozusagen die Berlinale wieder ein Diskursopfer. Aber Tusha Tatl, wie gesagt, hat sich aber nicht nur an der Abschlussveranstaltung gut geschlagen. Sie hat immer wieder souverän geantwortet auf die teilweise wirklich ungerechte, verkürzende, auch diffamierende Kritik. Sie hat sich vor das Festival gestellt. Und ihr Wettbewerb hingegen, der war nicht wirklich überzeugend in diesem Jahr. Also es gab viele geopolitisch interessante Themen, aber kaum überzeugende Zugriffe der Filmemacher. Also um es kurz zu sagen, die Themen wurden eher bebildert, statt von innen heraus erzählt. Vielleicht hätte Tusha Tatl im Wettbewerb einfach weniger Filme zeigen sollen, wie in manchen Jahren zuvor. Diesmal waren es 22, in Jahren zuvor waren es manchmal 18. Und es kann natürlich sein, dass angesichts dieser polarisierten politischen Debatten auf der Berlinale noch weniger Stars kommen oder dass auch Sponsoren dem Festival zumindest für eine Zeit den Rücken kehren. Und ich meine, das Festival hat schon genug strukturelle Probleme, wenig Kinos, kein Zentrum, knappes Budget. Und da wird jetzt Tusha Tatls Aufgabe sein, für die Zukunft von der Politik eine verlässliche finanzielle Unterstützung einzufordern. Denn die Berlinale ist einfach zu wichtig, zu bedeutend und auch zu schön, um sie im Stich zu lassen, wirklich als kulturelles Ereignis in Deutschland. Und das sozusagen der Politik klarzumachen, das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren auch unsere Aufgabe sein, als Presse, als Journalisten.
Vielen Dank. Das war unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus mit ihrer Bilanz der Berlinale. Heute sind die Filmfestspiele zu Ende gegangen. Krieg und Frieden, dieser monumentale Roman von Leo Tolstoi mit seinen 2000 Seiten und 500 Figuren, der interessiert zurzeit viele, die nach aktuellen Stoffen fürs Theater suchen. Tolstoi erzählt in seinem Werk vom Leben der Menschen mehrerer russischer Adelsfamilien während der Napoleonischen Kriege Anfang des 19. Jahrhunderts. Mitten im Chaos, da suchen diese Figuren nach Sinn und finden ihn nicht im Außergewöhnlichen, sondern im Menschlichen. Sie sind wie dieses Haus, sie haben gelitten, sie zeigen ihre Wunden, aber sie stehen, das sagt Natascha alias Audrey Hepburn, am Ende der Hollywood-Verfilmung zu Pierre alias Henry Fonda, eine emotionale Überhöhung der Romanvorlage. Armin Petras hat aus dem Roman jetzt eine mehrstündige Theaterfassung gemacht und Regisseur Tilman Köhler hat sie in Düsseldorf auf die Bühne gebracht. Dorothea Markus berichtet.
Ach, wie ist der Krieg doch spannend. Endlich passiert mal was in den öden und eitlen Gesellschaftssalons der Moskauer Oberschicht. Echtes Leben kündigt sich an. Aber so richtig weiß man hier noch nicht, ob man den französischen Imperator Napoleon bewundern oder fürchten soll.
Napoleon ist groß, die Revolution. War eine wirklich große Tat.
Doucement, Monsieur. Raub und Totschlag.
Ah, das nicht, aber die Menschenrechte, die Freiheit der Presse.
Er hat so viele getötet. C'est comme je le dis. Ein Edelmann ist er sicher nicht. Und Sie gehen in den Krieg.
Ja, es ist richtig. General Kutusow hat mir die Ehre, mich zum Adjutanten haben zu wollen.
Ich glaube, das wissen jetzt alle hier.
Die Bühne, auf der die ganze Welt von Krieg und Frieden stattfindet, ist im Düsseldorfer Zentral ein monumentaler Laufsteg zwischen den Zuschauern, 34 Meter lang. 4 Topfpflanzen und ein paar Stühle dekorieren die Salons der russischen Elite. Auf 3 Drehscheiben faseln sie sich nichtsahnend um Kopf und Kragen, rasen das Leben und die düstere Zukunft schwindelerregend an ihnen vorbei. Wenn der Laufsteg zum Schlachtfeld wird, werden die Pflanzen weggerollt und in der Bühne klaffen auf einmal runde Löcher, aus denen Nebel dampft, während die 13 Schauspieler als Soldaten über die Bühne stampfen. Blitzschnell wechseln die Darsteller die Rollen, ändern sich Szenen und Schauplätze, angedeutet oft mit einfachsten Mitteln. Claudia Hübecker etwa wird von der standesbewussten Gräfin Rostova in Samt und Seide mit wenigen Handgriffen zu Napoleon auf einem Schaukelpferd, mit Dreieckshut und majestätischem Umhang. Doch noch erscheint der Krieg harmlos, bleibt viel Raum für psychologische Liebeshändel. Aufwendig und prachtvoll historisch sind die Kostüme gestaltet von Susanne Uhl. Darin schreiten und toben die jungen heiratsfähigen Damen der Gesellschaft über die Bühne. Sonja, die auf Nikolais Liebe hofft und dabei unverheiratet bleibt. Ihre Cousine Natalia, die sich mit Andrei verlobt und durch eine Affäre mit einem anderen ins Unglück stürzt. Blanka Winkler spielt sie großartig, naiv, energetisch, verzweifelt. Nie wird in Ami Petras Fassung eine Szene zu Ende erzählt. Immer wieder begegnen wir einzelnen Figuren und ihrem Lebensverlauf, verknüpft zu einem Netz aus Geschichten, einem großen Weltpanorama. Und was nicht gesprochen werden kann, wird einfach gesungen und damit verfremdet in eine andere Wahrnehmungssphäre.
In den letzten Tagen hatte sich Generalfeldmarschall Kutusow immer wieder gegen die Pläne der österreichischen Heerführung gewehrt. Napoleons große Armee.
Ohnehin ist dieser Abend nicht denkbar ohne den großartigen Musiker Matthias Krieg, der mit seinen Instrumenten eine Art Alleinorchester bildet, düstere Atmosphären kreiert und die betörenden Lieder begleitet, die von den Schauspielern, allen voran Sonja Beiswenger, gesungen werden. Regisseur Tilman Köhler ist ein Meister der Theatermittel. Aus einfachsten Requisiten und kleinen theatralen Gesten lässt er große Welten entstehen. Wenn etwa Nikolas Rostov wütend Spielkarten auf die Bühne wirft, entsteht in unseren Köpfen ein großes Casino, in dem er sein ganzes Leben verspielt. Und als im dritten Teil der Krieg mehr und mehr seine düstere Fratze zeigt, erstarrt das Ensemble zu grotesk verformten Leichenskulpturen. Und immer wieder erzählen psychologische Miniaturszenen vom wahren Schrecken des Krieges, der in der Verblendung des Menschen liegt, der statt Gewalt auszuüben so viel anderes Potenzial hätte.
Vielleicht sollte ich doch Musik studieren.
wenn ich überlebe.
Und so entsteht aus all den kurzen Szenen tatsächlich eine stringente Bühnenerzählung darüber, wie sich der Krieg immer weiter mit dem vermeintlichen Frieden verwebt und alles in den Abgrund reißt. Und darüber, dass der Mensch auch das überleben kann. In Düsseldorf ist ein kluger und ergreifender Theaterabend gelungen.
Unsere Theaterkritikerin Dorothea Markus war das über eine Krieg- und Friedenproduktion am Düsseldorfer Schauspielhaus. Von Krieg handelt auch die Erzählung Cassandra, geschrieben 1982 von der DDR-Schriftstellerin Christa Wolf. Die Seherin, auf die niemand hört, das ist eine der tragischsten Figuren der antiken Mythologie. Bei Christa Wolf kommentiert die Königstochter Cassandra die Geschehnisse des Trojanischen Krieges aus ihrer Perspektive. Sie wurde als Kriegsbeute verschleppt und steht kurz vor ihrer Ermordung. Ein kraftvoller Monolog, wie geschaffen für die Bühne. Es gab daher auch schon einige Theaterfassungen, aber in Bielefeld, da hatte ich jetzt gestern Abend eine ganz besondere Cassandra-Premiere, eine Mischung aus Schauspiel und Musiktheater mit Kompositionen von Mathis Nitschke und Stefan Behrisch. Unser Theaterkritiker Stefan Keim war dabei bei der Uraufführung und ich habe ihn gefragt, wie denn die Cassandra in Bielefeld erscheint, wie muss man sich das vorstellen?
Das ist eine schräge Bühne, eine Holzbühne und da drin sind Löcher. Das sieht aus, als ob da Bomben eingeschlagen haben. Und das ist die Situation, in der die Cassandra auch bei Christa Wolf ihre Geschichte noch einmal erzählt. Sie ist kurz davor, umgebracht zu werden. Das sieht sie natürlich voraus, eine ihrer Prophezeiungen. Und dann lässt sie alles noch einmal Revue passieren, was passiert ist. Die Grauen des Krieges, was sie alles erlitten hat. Und die Schauspielerin Christina Huck wird dabei vom Orchester und von einem E-Cello begleitet. Das klingt so.
Jetzt, kurz ehe ich selbst geschlachtet werde. Und die Angst, mich zwingt zu denken. Jetzt nun weiß ich jede verfluchte Einzelheit vom Tod des Bruders Treues und den keinen anderen Toten in diesem ganzen Krieg gebrochen.
Also es ist durchaus Pathos dabei, es ist sehr viel Gefühl, aber sie findet auch ganz andere Töne. Wenn sie dann zum Beispiel die Herrschenden karikiert, gibt es auch sehr ironische Töne, bis dahin, dass sie mal mit ihrer sprechenden Hand, mit ihrer eigenen Hand einen Dialog hat. Also es gibt durchaus Humor in dieser düsteren Aufführung, aber es ist packend und wuchtig. Und was Christina Huckle da leistet, ist, um im mythischen Bereich zu bleiben, titanisch.
Christa Wolfs Cassandra erzählt die Geschichte des Trojanischen Krieges. Ist das denn eine Produktion, die an heutige Kriege und Krisen denken lässt? Also taugt das Ganze als Metapher für die Gegenwart?
Es ist genau so. Es lässt denken. Es gibt jetzt keine direkten Verweise. Also die Regisseurin Nadja Loschki und Yvonne Gebauer, die haben zusammen Christa Wolfs Erzählung eingedampft auf 1 Stunde 45. Aber sie haben jetzt keine neuen Texte mit hinzugefügt. Gemacht. Aber genau das passiert durch das intensive Spiel und auch durch die sehr atmosphärisch dringliche Musik, kommen die ganzen Bilder in den Kopf. Wahrscheinlich hat jeder oder jede im Publikum auch etwas anderes im Kopf, aber man denkt an diese Grausamkeiten von heute und es geht ja auch um die Strukturen. Was passiert vor den Kriegen? Warum hören wir nicht auf die Leute, die warnen wie Cassandra? Und das bekommt eine große Dringlichkeit.
Atmosphärische Musik, hast du schon gesagt. Wie klingt das Ganze denn? Die beiden Komponisten, die Bielefeld da engagiert hat, die haben ja ganz unterschiedliche Hintergründe.
Ja, das ist so. Also beide haben Theater- und Filmmusik gemacht, haben dann teilweise für den Konzertsaal, aber auch für Popbands geschrieben. Und das Ganze ist auch eine Partitur, die sehr unterschiedliche Elemente hat. Auf der einen Seite dieses stimmungsvolle Untermalen der Texte der Schauspielerin, auf der anderen Seite aber auch sehr wuchtige Chöre. Der Chor Autor, der hier die Namen der Getöteten im Trojanischen Krieg aufzählt, ist auch dunkel. Das sind Schatten, die tragen aber weiße Masken vor sich. Auch das ist so wieder etwas, was so ins Allgemeingültige hineinzielt. Die Musik hat so sich wiederholende Momente, aber sie hat nicht diesen Flow der Minimal Music. Zwischendurch musste ich auch an das Ruppige der Carmina Burana von Karl Orff denken. Und dann dazu kommt eben noch dieses improvisierende E-Cello, das auch jeden Abend anders auf die Schauspielerin reagiert. Das ist also auch musikalisch eine sehr reiche Aufführung.
Es hat in Bielefeld vor ein paar Jahren schon mal eine solche Mischproduktion von Schauspiel und Musiktheater gegeben. Berlin-Alexanderplatz nach Alfred Döblin. Ist das denn eine gute Idee für kleinere Häuser für Bielefeld zum Beispiel, alle paar Jahre mal ein gemeinsames Projekt auf die Bühne zu bringen?
Ich finde es nicht nur für kleinere Häuser ein Gewinn. Ich finde, das ist überhaupt eine Mischform, die so selten gemacht wird, weil das ein Problem ist, dass die Sparten an unseren Stadt- und Staatstheatern so getrennt voneinander gedacht und verwaltet werden. Das kriegen die Betriebsbüros einfach nicht gewuppt. Spartenübergreifende Aufführungen mal ebenso einfach aus dem Ärmel zu schütteln, das will gut geplant sein. Aber hier kommt die Wucht des Musiktheaters, die großen Bilder, zusammen damit, dass die Schauspielerin Christina Huckle eben auch so eine unglaubliche Direktheit hat. Also das ist, was das Schauspiel ja kann. Wenn etwas gesungen wird, ist es immer auch etwas Künstliches. Und hier haben wir gepaart die Direktheit des Schauspiels und die emotionale Wucht des Musiktheaters. Ich finde, das ist eine Form, die nicht nur der Cassandra wunderbar zu Gesicht steht.
Stefan Keim war das über die Uraufführung von Cassandra, ein gemeinsames Projekt von Schauspiel und Oper in Bielefeld. Ein paar Jahre vor Christa Wolffs Erzählung Cassandra, da hat der österreichische Dichter Thomas Bernhard sein Stück Vor dem Ruhestand geschrieben. Bei der Uraufführung 1979 in Stuttgart ein Theaterskandal. Aber warum? Das Publikum wollte sich offenbar nicht vorführen lassen, wie die NS-Ideologie in der Nachkriegsgesellschaft weitergewirkt hat. Es geht im Stück nämlich um einen Gerichtspräsidenten, der jedes Jahr den Geburtstag von Heinrich Himmler feiert, NS-Reichsinnenminister und ein Hauptverantwortlicher für den Holocaust. Auch der politische Hintergrund war brisant. Kurz vor der Uraufführung musste der damalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Hans Filminger, zurücktreten, weil rauskam, dass er im Zweiten Weltkrieg als Marinerichter an Todesurteilen beteiligt war. Aber kann vor dem Ruhestand dieses Stück auch heute noch ein auffühlendes Stück sein? Christian Gampert berichtet über eine Neuinszenierung wieder in Stuttgart.
Bei Thomas Bernhard feiert ein angejahrter Gerichtspräsident mit seinen beiden Schwestern den Geburtstag des SS-Führers Heinrich Himmler am 7. Oktober, ein Datum, das mittlerweile auch in der Gegenwart mit der Judenvernichtung zu tun hat. Bernhards Stück spielt in einer Villa in den 1970er Jahren, als alte Nazis noch ziemlich viel zu sagen hatten. Bei dem Regisseur Martin Kujay ist Gerichtspräsident Rudolf Höller nun in eine Art Hollywood-Bungalow umgezogen, vielleicht steht er auch in der Stuttgarter Weißenhof-Siedlung. Und im Bett räkelt sich ein blondes Playmate, seine Schwester Vera, der er in inzestuöser Hingabe verbunden ist. Aus dem Morgenradio tönt die Ansage, die AfD stehe kurz vor der Machtübernahme. Hier muss also eine Art Zeitsprung stattgefunden haben. Kein unverbesserlicher alter Sack feiert Himmlers Wiegenfest, sondern ein eher mittelalter, wächserner Karriereherr der 2020er Jahre, der froh ist, dass man wieder das sagen kann, was man eigentlich denkt. Und man denkt sich so einiges. Von der Wiedereinführung der Todesstrafe, die dieser Richter natürlich gerne ausspricht, bis zur Reinheit des Volkes.
Es ist ganz klar, dass ihr auch an Himmlers Geburtstag miteinander ins Bett geht, nach der zweiten Flasche Sekt und standesgemäß in der SS-Uniform.
Sagt Clara, die behinderte Schwester des Gerichtspräsidenten. Therese Dürr spielt sie im Rollstuhl als bescheidenes Gegengewicht zum Wahnsinn des Nazi-Haushalts. Aber die Feier von Himmlers Geburtstag ist bei Kujay ein Fake, eine Second-Hand-Emotion. Die Fotoalben aus dem Zweiten Weltkrieg, die da angeschaut werden, sind offenbar auf dem Flohmarkt gekauft. Rudolf war ersichtlich nicht im Weltkrieg dabei, auch wenn er ständig gegen Juden hetzt und Frontfotos anschaut. Er ist ein rechtsradikaler Trittbrettfahrer aus der Boomer-Generation. Was ist hier los? Die Lösung ist einfach. Der Regisseur Martin Kujel möchte im Staatstheater partout einen Beitrag zum baden-württembergischen Landtagswahlkampf leisten. Er möchte uns allen erzählen, wie gefährlich die AfD ist. Theatralisch geht das gründlich schief, denn von Thomas Bernhards repetitiver Sprache und den bizarren Spielen seiner Figuren ist bei Kujel nur wenig übrig. Und politisch liegt hier eine falsche Analyse vor, denn die AfD ist keine Nazi-Partei alter Schule, sondern ein kompliziertes Produkt der Merkel-Ära, das nun immer weiter nach rechts driftet. Kujel aber tut so, als müsse man Bernhards Nazi-Attrappen nur zu AfD-Lern umfunktionieren, dann habe man etwas von der Gegenwart verstanden. Er inszeniert Bernhards altmodische Groteske als pädagogisch angehauchtes Rollenspiel, bei dem Matthias Leja als Gerichtspräsident zwar ständig eine düstere Entschlossenheit zur Schau trägt und massenweise Sekt säuft, aber in der baden-württembergischen AfD wohl nur bedingt mehrheitsfähig wäre, in Thüringen vielleicht eher. In seinen besten Momenten hat Leja so Klaus Kinski-Anwandlungen, wenn er seiner behinderten Schwester Clara an den Kragen geht. Aber viel interessanter ist die zweite Schwester Vera, aus der die Schauspielerin Katharina Hauter eine Art Alice Weidel Barbie macht. Sexy sein mit Nazi-Duktus, das muss man erst mal spielen in der Familienhölle.
Wir sind eine Verschwörung. Wir ziehen die Vorhänge zu, wenn es Zeit ist. Kein Mensch weiß, was wir denken.
Katharina Hauter muss den halben Abend im kurzen blauen Röckchen devot Rassistisches von sich geben, später dann züchtig im Abendkleid und mit BDM-Frisur. Mit ihrem Richterbruder hat sie Kinder, die aber im Keller versteckt werden und die sich dann dadurch emanzipieren, dass sie an den Waffenschrank gehen und die Eltern erschießen. Wahrscheinlich ein Wunschtraum des Regisseurs. Martin Kujels Inszenierung ist steril, moralisch und weitgehend langweilig. Im Kopf bleibt nur der schöne, von Annette Murschetz gebaute Bungalow, in dem man viel Besseres veranstalten könnte als Nazi-Spielchen.
In Stuttgart hatte gestern Abend das einstige Skandalstück vor dem Ruhestand Premiere. Unser Theaterkritiker Christian Gampert berichtete. Ab heute dürfte das mittelgroße italienische Städtchen Assisi einen ziemlich großen Ansturm erleben. Die Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Denn ab heute werden die Gebeine des katholischen Heiligen Franz von Assisi der Öffentlichkeit gezeigt. Vor genau 800 Jahren ist er gestorben. Sie sind zum allerersten Mal überhaupt zu sehen. Wenn man von einer sehr überschaubaren Ausnahme vor 50 Jahren für einen einzigen Tag absieht. Franz von Assisi, der Sohn aus reichem Haus, schwor allem Besitz ab und widmete sein Leben den Armen. Zwei Jahre nach seinem Tod, 1226, wurde er heilig gesprochen. Die Reliquien sind in einer mit Stickstoff gefüllten Plexiglas-Vitrine aufgebahrt. Italien-Korrespondentin Daniela Olivares.
Ein unmittelbares, sinnliches Erlebnis soll ermöglicht werden. Die Menschen können dafür Zeitslots auf der Internetseite buchen. Dafür soll es laut Medienberichten schon rund 400.000 Anmeldungen gegeben haben.
Bis zum 22. März wird das Skelett in der Basilika San Francesco in Assisi gezeigt. Er hat den Salsa mitbegründet, 40 Alben veröffentlicht, die sich über 30 Millionen Mal verkauft haben. Der Musiker Willy Colon, Sänger und Posaunist und auch Sprachrohr der Lateinamerikaner in den USA. In der New Yorker Bronx geboren, interessierte er sich schon als Kind für die Musik seiner puerto-ricanischen Großeltern. Mit 17 veröffentlichte er sein erstes Album und wurde bald zum King of Salsa. Seine Songs wie La Murga gehören zu den Klassikern des Genres. Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá. Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar.
Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá.
Neben der Musik war Colon das Engagement für Latinos in den USA so wichtig, dass er mehr als 10 Jahre im New Yorker Bürgermeisterbüro Berater für kulturelle Belange der Latinos war. Gestern ist Willy Colon im Alter von 75 Jahren gestorben. Der Imperator bzw. Darth Sidious oder Senator Palpatine steht neben Darth Vader für die dunkle Seite der Macht in den Star-Wars-Filmen. In der deutschen Fassung wurde er von Schauspieler Friedhelm Tock gesprochen.
Meister Yoda, ihr habt überlebt.
Überrascht?
Eure Arroganz blendet euch, Meister Yoda. Jetzt werdet ihr erleben, wie sich die vollkommene Macht der dunklen Seite auswirkt.
Auch in anderen Hollywood-Filmen ist Friedhelm Tocks Stimme zu hören, zuletzt in Gladiator 2 und Mufasa, König der Löwen. Er spielte außerdem Theater und in diversen TV-Produktionen. Und wie an diesem Wochenende bekannt wurde, starb Friedhelm Tock am 13. Februar im Alter von 92 Jahren.
Anja Reinhardt war das mit den Kulturmeldungen und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abendbericht nach den Nachrichten unter anderem über die Zollpläne von US-Präsident Trump. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.